Willkommen zu Martina und Menschen, dem Podcast für alle, die echte Gespräche wollen statt Smalltalk. Ich bin Martina Draper, Fotografin, und durch meinen Beruf begegne ich vielen spannenden Menschen. Hier spreche ich mit ihnen aber nicht über perfekte Bilder, sondern über das, was sie wirklich bewegt. Geschichten, die du sonst nirgends hörst. Hallo und herzlich willkommen zur ersten und einer besonderen Folge von Martina und Menschen. Die erste, weil es die erste ist, und das Besondere, weil wir sie in der Wohnung meines Papas aufnehmen, der vor kurzem verstorben ist, und die Wohnung gebe ich nächste Woche zurück. Und für mich ist so jetzt dieser Podcast ein schöner Abschied aus dieser Wohnung und auch aus dieser elendiglichen Ausräumphase, die jetzt über mehrere Monate gegangen ist. Und mein erster Gast heute ist Ö1 Marketingchef, Musiker und Alpinist Michael Ladstätter. Lieber Michael, herzlich willkommen und so schön, dass du da bist.
Hallo Martina und vielen Dank für deine Einladung.
Ja, ich, um den Connex zu meinem Beruf herzustellen, wir kennen einander vom Donauinselfest, aber nicht vom Feiern, sondern von der Ö1 Kulturinsel, wo ihr eben euer Programm gemacht habt, diese 3 Tage, und ich habe das fotografisch begleitet. Viel Zeit zum Plaudern hatten wir da nie, außer Hallo und wie geht's, weil es war immer viel Action und viel Stress. Aber vor 3 Wochen sind wir einander wieder begegnet. Und bevor wir starten, möchte ich einmal Danke sagen, weil ohne unser Gespräch, das wir da beim Ö1 Kulturpicknick gehabt hatten, hätte ich noch immer nicht mit meinem Podcast gestartet, mit dem ich ja schon seit 2 Jahren schwanger gehe, sondern hätte immer noch herumgeeiert. Aber du hast mir so was Interessantes erzählt, dass ich dachte, okay, jetzt oder nie, jetzt frage ich dich, red mal einfach drüber. Und so beginnt heute die Serie Martina und Menschen. Michael, du hast mir erzählt, dass du den Mount Everest bestiegen hast und wie ich dann erfahren habe, ja nicht nur den, sondern alle 7 Summits. Magst du mal kurz erzählen, was das ist und wie es überhaupt dazu kam?
Also der Mount Everest ist einer der 7 Summits, und die 7 Summits sind die jeweils höchsten Berge eines jeden Kontinents. Und das Projekt hat sich bei mir fast 20 Jahre gezogen. Und der Mount Everest war der letzte der 7 Summits, auf dem ich mich auch am längsten vorbereitet habe und bei dem man mir nicht ganz sicher war, ob der überhaupt dabei sein soll oder kann.
Ah, okay.
Weil die ersten 6 Summits aber so Stück für Stück mir arbeitet, und dann kamen meine Kinder zur Welt, meine Zwillinge, und dann war mal kurze Bergsteigpause und Nachdenkpause. Und diese Nachdenkpause hat sich dann über 7 Jahre gezogen, bis ich dann gesagt habe, okay, es gibt 7 Summits und 6 habe ich, das muss jetzt sein. Und so ist dann im Mai des letzten Jahres bin ich dann auf dem Mount Everest gestiegen.
Also das ist ja eigentlich erst 1 Jahr her, dass du das gemacht hast. Und ich möchte jetzt aber mal zurückgehen an die Anfänge. Ich meine, du kommst aus Tirol, aus Osttirol. Ist das so, dass man da einfach, meine Berge sind was Selbstverständliches, oder Bergsteigen, ist das so, macht das jeder? Ja?
Ich glaube, in Bergsteigen und Tirol ist so wie Wien und das Burgtheater. Alle Wiener kennen es, aber wenige gehen rein. Und bei mir war es zumindest so, die Alpen seien eh da, also so selbstverständlich, und deswegen hat es mich eigentlich nie so wirklich gereizt. Und so meine Freunde und ich haben so einen Jugendtag in dem herumgescherzt, warum fährt man nach Osttirol und geht Bergsteigen, wenn man in Wien ins Flex gehen kann oder ins U4 und die ganze Kultur da hat. Und es hat wirklich bis nach der Matura gedauert, bis ich gesagt habe, ich gehe jetzt einmal allein auf die Seespitze. Das ist unser Haus 3000er in St. Jakob in Diefreckenthal. Und das hat mir so viel Freude gemacht und hat mir so ein Gefühl von Freiheit gegeben, dass ich angefangen habe, da ein bisschen an dieser Droge Bergsteigen kleben zu bleiben.
Bist du da einfach unvorbereitet drauf? Also so quasi so in Turnschuhen und ich probier's mal, oder?
Nein, schon eine richtige Ausstattung. Also das, glaube ich, kann man sich nicht leisten als Einheimischer, da mit den Flipflops rauf zu marschieren und dann in der Zeitung zu landen als Halbschuh-Tourist. Ich war nicht ganz unvorbereitet, weil ich zu der Zeit schon viel Ausdauersport gemacht habe. Ich bin laufen gegangen. Habe vorher schon mit dem Sportklettern begonnen, also nur so in Klettergarten, so kurze Touren zu klettern. Und als Schüler dort und als Kind sind wir schon auch auf Berge hinauf oder haben zumindest Wanderungen auf Almen gemacht. Und deswegen war ich schon halbwegs geländetauglich.
Okay, das war so dein Anfang. Und dann, hast du dann weitergemacht und ist dann irgendwann die Idee entstanden, jetzt fange ich mal an mit diesem Projekt Seven Summits, oder ist das erst so im Nachhinein gekommen, als du mal auf einem oben warst?
Es war irgendwie, ist mir das Projekt passiert und gleichzeitig auch nicht passiert. Also zum einen habe ich das Bergsteigen und das Klettern immer gemacht, obwohl ich eigentlich damals nicht wirklich geeignet war dafür. Ich habe beim Klettern immer Angst gehabt, ich habe Höhenangst gehabt. Auch beim Bergsteigen, wenn sie irgendwo ausgesetzt war, da runterschauen, das hat mir so runtergezogen. Und da beim Klettern ist immer so diese klassische Nähmaschine. Er hat gestartet, die Nähmaschine, so wenn man auf einer Stelle steht und vor lauter Angst das Bein anfängt so zu zittern.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Da sagen die Kollegen und sich da immer lustig gemacht und sagen, jetzt fängt schon wieder die Nähmaschine an. Weil er einfach, sobald ich so 6-7 Meter über dem Boden war, Angst bekommt.
Ja, das kann ich gut verstehen, ja.
Und deswegen war das immer ein bisschen so widersprüchlich. Ich habe es gemacht, obwohl ich nicht so das Talent dafür hatte, sage ich jetzt einmal. Bin aber dran geblieben, weil mich genau das gereizt hat, da ein bisschen sich zu überwinden. Und bin dann aber leider von den Bergen ein bisschen abgerückt, bin dann nach Wien gezogen zum Studieren.
Zu viel im Flex gewesen dann, oder?
Ja, nur kurz. Also das ist dann auch nur lustig, wenn man es hin und wieder mal macht, finde ich. Die Berge sind dann ein bisschen kleiner geworden, der Schneeberg war dann so der höchste der Gefühle. Auch den habe ich unterschätzt gehabt damals, wie ich von Tirol gekommen bin. Also klassisch arroganter Tiroler, der sagt, das ist ja kein Berg, da geht ja nicht einmal, da muss ich abwärts steigen zu Hause, wenn ich auf den Schneeberg gehe. Aber hat mir dann doch Respekt abgenötigt und habe immer versucht, wenn ich ja nicht in Tirol bin, sondern da in Wien oder in der Nähe von Wien, so oft wie möglich nach Tirol zu fahren, dort Berge zu besteigen. Und habe mich dann erinnert irgendwo mal als Buch Schnee auf dem Kilimandscharo von Ernest Hemingway. Ja. Das habe ich mit 17 gelesen und das Buch hat mir jetzt nicht besonders gefesselt, sage ich ganz ehrlich, aber der Titel war genial und da habe ich gedacht, irgendwann möchte ich mal auf diesen Kilimandscharo rauf. Das klingt schon so cool.
Ah, das war der Buchtitel. Genau. Ah, interessant, ja.
Und habe dann, das hat dann 13 Jahre gedauert, also so Anfang 30, habe ich angefangen zu informieren darüber, wo steht denn der Kilimandscharo, wie hoch ist denn der, was muss man da tun, und habe dann bei einem österreichischen Bergführer, einem Expeditionsanbieter, habe eine Reise gebucht, im August 2008 war das. Und der Kilimandscharo ist der höchste Berg Afrikas und somit einer der Seven Summits. Viele sagen, es ist der leichteste, weil er technisch nicht schwer ist, aber ich habe dort doch sehr gelitten, weil man halt schon auf knapp 6000 Meter kommt und die Höhe einem schon einiges abverlangt.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Also ohne Sauerstoff natürlich.
Genau, ja.
Und wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Ist man das dann halt einfach so, wie wenn man schon super angestrengt ist und dann halt immer weniger Luft bekommt, oder?
Ja, es ist fast ein bisschen wie Atemnot, muss ich sagen. Man geht ein paar Schritte und man fängt an zu keuchen, vor allem wenn man schnellere Schritte geht. Je höher man kommt, untertags, wenn man sich bewegt, ist es vor allem die Anstrengung und die Luft, also die gefühlt dünner wird und tatsächlich auch dünner wird. Das wirklich Schwierige war, und da war schon ein ziemlicher Leidensdruck bei mir, waren dann eher die Nächte, weil wenn man dann auf einer höheren Höhe schläft, so ab 4000, also es kann schon ab 3000 Meter beginnen oder ab 4000, fangen so die ersten Symptome der Höhenkrankheit an. Das heißt, man bekommt Kopfschmerzen, es wird einem übel, kann nicht schlafen, Appetit lässt los. Es fühlt sich dann an wie ein bisschen so eine Grippe, bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Und ich habe da relativ früh schon immer ein bisschen zu knappern gehabt. Also bei mir ist das regelmäßig so bei 4000 Meter losgegangen. Und das startet eben erst, wenn man länger auf einer Höhe ist, sprich dort übernachtet. Also nur weil man jetzt einmal auf 4000...
Also das heißt, das hat dann noch gar nicht so den Effekt, sondern erst das dauert ein bisschen.
Genau. Manche sagen sogar, erst überhaupt in der zweiten Nacht in der Höhe merkt dann der Körper erst den Sauerstoffmangel und fängt an zu reagieren. Und deswegen gibt es ja so diese Regel im Höhenbergsteigen, climb high, sleep low. Also man steigt einmal höher, steigt dann aber wieder ab und schläft dann auf einer niedrigen Höhe. Ja, und wie gesagt, deswegen war der Kilimanjaro für mich alles andere als eine gemähte Wiese, sondern ich habe echt gekämpft dort und kann mich noch erinnern, dass ich am Gipfel war mir speiübel, wenn ich das so offen sagen darf. Es war keine Sicht, also Wolken waren oben, wo Wolken verhangen, wir haben ein paar Meter gesehen.
Und war Schnee am Kilimanjaro.
Und es war nicht mehr viel Schnee am Kilimanjaro, es war schon noch da. Und das Schlimmste war, ich habe das total unterschätzt, ich habe mir gedacht, naja, Afrika im August, das wird schon warm sein. Aber ich habe nirgends mehr so gefroren wie am Kilimanjaro und habe zu wenig zum Anziehen gehabt und habe auf dem Gipfel gefroren, meine Sonnenbrille ist mir vereist. Und es war nur kalt, mir war schlecht, es war keine Sicht. Und wie ich da oben gestanden bin, habe ich gesagt, nein, nie wieder. Also so ein Scheiß, du stehst dann immer und geh auf die Seespitze und das passt dann.
Aha, okay, also so hat's begonnen. Und wann hat sich das dann wieder gewandelt? Ich mach alle.
Ja, gewandelt hat sich dann eigentlich schon 1500 Höhenmeter tiefer. So.
War schon beim Abstieg. So, okay, gut, das war dann wirklich schnell, ja.
Ja, und das ist, bei mir war es bei allen hohen Bergen so immer, der Spaß fängt ja wirklich erst im Abstieg an. Bis man am Gipfel ist, ist es meistens Kampf, Leid, man ist angespannt, klappt's mit dem Wetter, ist man fit genug. Und wenn man es dann geschafft hat und so runterkommt und so langsam realisiert und dann auch die Luft wieder dicker wird, dann kommt da so ein Euphoriegefühl. Und das war bei mir so, dann haben wir noch auf 4000 Meter übernachtet nach dem Gipfel und dann am nächsten Tag im Abstieg, wie es wärmer geworden ist, die Luft dicker geworden ist, sagt dann zu mir der Bergführer, ja, es gibt ja noch andere Summits, es gibt ja 7 Summits. Und es war mit mir eine Grazerin mit dabei, die Steffi, die war damals 67 Jahre alt, die war mit mir am Gipfel.
Wow.
Die war wirklich, wirklich stark. Und die sagt zu mir so nebenbei im Runterwandern, ja, Michael, wenn du das willst, dann schaffst du alle. Und ich habe gesagt, ja, ist leichter hingesagt. Und mit dem im Ohr bin ich dann wieder heimgeflogen nach Europa, habe es aber dann ein bisschen verdrängt. Habe aber zu mir gesagt, okay, was soll passieren? Ich probiere es einfach mal den nächsten und schaue, wie weit ich komme. Und wenn es gut geht, mache ich weiter. Wenn nicht, dann lasse ich es bleiben.
Okay, das heißt, das war so ein Herantasten, jetzt nicht mit unbedingt diesem Drang, ich muss alle 7 schaffen, sondern ich schau mal.
Genau.
Ja. Okay, und warst du wirklich da in der Antarktis?
Ja.
Auch? Bitte, wie kommt man da hin? Das ist ja...
Ja, man kommt hin mit viel Sitzfleisch und leider auch nicht sehr umweltfreundlichem Fliegen. Also man fliegt von Europa mal nach Chile, nach Santiago und von Santiago dann an den Südzipfel von Chile. Und zwar das südlichste Staat in Chile ist Punta Arenas. Das ist ein Militärstützpunkt. Und von dort fliegt man dann mit einer Militärmaschine. Also damals war es so, das war 2015, fliegt man dann 4-5 Stunden in die Antarktis. Diese Militärflugmaschine, die landet dann wirklich auf dem Eis. Also die braucht dann, keine Ahnung, 1 Kilometer, bis sie steht, weil halt kaum Reibung ist da am Boden. Wird geflogen von russischen oder damals kasachischen Piloten. Also man sieht sie die
Prachtkarten.
Das war schon Abenteuer, genau.
Ist das auch im Rahmen einer Expedition gewesen? Ja, da kann
man. Also ich war immer quasi Kunde von einem Expeditionsanbieter und man kann es inzwischen wirklich fast wie eine Pauschalreise buchen, aber schon ein bisschen abenteuerliche Pauschalreise. Ja, und eben landet dort im Eis und fliegt dann nochmal mit so einer Propellermaschine weiter ins Basislager von Mount Vinson. Der Mount Vinson ist der höchste Berg der Antarktis, 4867 Meter oder 97 Meter. Und das war schon von den allen 7 Summits war das einer der herausragendsten, weil man halt wirklich am Ende der Welt ist. Mhm. Es ist 24 Stunden hell. Das wichtigste Utensil dort ist die Schlafmaske, weil wenn es immer hell ist, tust du einen schweren Schlafrhythmus zu kriegen. Und das Bewusstsein, so weit weg zu sein von jeder Zivilisation, und es waren wirklich kaum Leute dort, halt andere Expeditionsbergsteiger, das hat dem Ganzen nochmal einen eigenen Drive gegeben.
Ja, das glaube ich. Also das muss ja unglaublich sein. Dieses Gefühl, ja.
Ja.
Und aber wie bereitet man sich davor auf so etwas? Was muss man da machen, dass man das schafft?
Das Wichtigste, glaube ich, ist Ausdauer zu trainieren. Also man trainiert jetzt nicht Kraft oder irgendwie Schnellkraft oder Schnelligkeit, sondern wirklich Ausdauer. Und das habe ich irgendwie so in Kindheitstagen gemerkt. Ich habe als Bub Fußball gespielt und mein Trainer hat immer zu mir gesagt, Michel, du triffst zwar keinen Ball, aber du hast eine Lunge wie ein Ross. Ja? Also ich war mäßig begabt, technisch, aber ich bin gerannt wie ein Wilder. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Talent von mir, dass ich Ausdauer habe. Und die zu trainieren ist das Wichtigste. Gar nicht jetzt gerade wild, sondern einfach lang und stetig laufen. Am besten Berglaufen, Mountainbiken, Bergsteigen und Bergwandern und immer schön gemütlich. Mhm. Also dass man so im aeroben Bereich.
Ja, ja. Und wie ist das mit der Kälte? Weil das frage ich mich manchmal eben auch so bei Bergfilmen, die hängen da oben und da haben sie nie Handschuhe an oder halt und denken, ob du bist mit Handschuhen, das ist ja so kalt und du hast ja dann keine, das merkt man ja schon bei uns, dass dann, du kannst ja nicht mehr richtig greifen. Wie geht das?
Also dort, wo es so kalt ist, klettert man schon mit Handschuhen. Also ich habe bis auf meine Sherpa am Mount Everest habe ich keinen getroffen, der ohne Handschuhe unterwegs war. Der war wirklich wild unterwegs. Der ist auf den Kumba-Eisbruch nur mit bloßen Händen gegangen. Und normalerweise hat man schon ein entsprechendes Equipment. Aber die Kälte ist vor allem ein psychisches Thema. Ja. Also die Kälte muss man aushalten. Beim Klettern hat man eh Equipment an, das geht. Aber die Kälte ist vor allem dann in der Nacht heftig, ja, wenn es abkühlt, wenn ein Sturm kommst. Das ist uns am Aconcagua passiert, in Südamerika. Dann muss man halt einfach irgendwie mental Ja sagen und sagen, es ist jetzt kalt, ich tue alles, was ich tun kann. Man hat sehr, sehr warme Schlafsäcke, man hat Hightech-Kleidung an, also es hat sich eh schon viel getan. Aber trotzdem friert man. Und die Kälte war immer besonders gemein in der Früh, so, ja, wenn die Nacht am kältesten ist, so zwischen 5 und 6 in der Früh, und man einen Drang hat im Zelt, so ein natürliches Bedürfnis.
Das wäre meine nächste Frage jetzt nämlich gewesen, bitte, wie geht man da aufs Klo als Frau ja überhaupt? Ich meine, ich muss in der Nacht aufs Klo, um Himmels Willen. Das ist zwar, ja, aber darüber redet irgendwie nie jemand, ja?
Das redet niemand drüber, aber es ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, immer wieder, auch wie erledigt man am Everest sein Geschäft? Bei den niedrigen Bergen ist es recht einfach. Es gibt immer ein Lager und im Lager gibt es meistens ein Klozelt mit einem Campingklo. Wenn man dann höher raufkommt in höhere Lager, dann ist es in der Antarktis so, dass man wirklich, die heißen wirklich so Shitbags mitbekommt und sein Geschäft dann selber dort erledigt und das wird dann in einem Sack verpackt, wo so Chemikalien drin sind, dass es zersetzt, ja, und die Kälte bewahrt einem vorm Geruch und es wird alles, was in die Antarktis kommt, wird auch wieder ausgeflogen. Aus Naturschutzgründen. Ja. Das ist inzwischen am Everest auch so. In den niedrigen Lagern gibt es diese Zelte und weiter oben hat man auch so ein Wastebag, den man dafür verwendet. Und für das kleine Geschäft ist es für Männer natürlich leichter. In der Nacht nimmt man sich eine Pinkelflasche mit ins Zelt. Das ist wie eine Trinkflasche. Wichtig ist Trinkflasche und Pinkelflasche. Zwei verschiedene Farben.
Genau, gut zu kennzeichnen.
Beschriften, genau. Und da gibt's für Frauen gibt's glaube ich auch Pinkelflaschen mit einem Aufsatz, genau. Und sonst geht man halt auf das Klo raus. Und beim Everest war es so, also wenn wir schon so im Detail drüber reden, ist in der Höhe hast du keinen Appetit mehr. Der Körper fängt sowieso an abzubauen und sich selber zu verdauen eigentlich. Also du hast kaum mehr Ausscheidungen, weil der Körper alle Substanz von dir
braucht,
genau. Also ist,
aber du musst schon essen, also genau. Da muss man sich dann zwingen,
oder? Man muss sich zwingen und man muss vor allem Sachen mithaben, die man noch runterkriegt. Also das war so der Elchtest immer, wenn es dir im Basislager schon nur so halb schmeckt, dann wird es da oben gar nicht mehr schmecken. Also nehmt wirklich nur eure Lieblingssachen mit, mit möglichst viel Fett und Energiegehalt. Und das war bei mir dann Tiroler Speck, das war viel Schokolade, das war Südtiroler Schüttelbrot. Und das waren schon so Gels, so Bauergels. Kennst du als Triathletin, kennst du diese Tricks?
Und wenn du jetzt sagst, Mount Everest, und da war eine Pause dazwischen, weil eben deine Kinder auf die Welt gekommen sind, wie steht deine Frau dazu, zu diesem Ganzen? Weil ich meine, das ist ja, es ist ja schon gefährlich auch. Oder? Und wenn du dann Papa bist von zwei Kindern.
Das war sicherlich emotional, finde ich, die schwierigste Sache. Und meine Freundin, die Dani, die hat einen Orden verdient, also bei all diesen 7 Bergen, aber sie war immer cool nach außen hin. Ich glaube, innerlich hat es mir immer den Scheibenwischer gezeigt und da sagt er, da kann ich allein hingehen. Aber es war vor den Kindern nicht das große Thema natürlich. Ja. Und als die Kinder dann da waren, war eigentlich ich immer der, der gesagt hat, ja, du kannst ja nicht, zwei Kinder, die sind jetzt eben 8 Jahre alt, die zwei Mädels, kannst du in der Familie mit zwei Kindern zurücklassen und zu einem Berg aufbrechen, wo die Todeswahrscheinlichkeit zumindest 1% ist. Ja. Um mich selber hätte man jetzt weniger Sorgen gemacht, aber ja, was ist das für ein Verantwortungsgefühl? Und da habe ich lang gehadert, rumgeeiert, und habe dann eine Freundin getroffen, die ist Psychologin, und habe halt die immer gefragt, ja, wie siehst denn du das eigentlich? Wie kann man das aus psychologischer Sicht einordnen? Und sie hat halt zwei sehr gute Ratschläge mir gegeben. Der erste war, überlege mal zuerst, wie sehr du das willst, ja. Und wenn du dich dazu entscheidest, es zu tun, dann schreib deinen Kindern einen Brief. Und zwar einen Abschiedsbrief für den Fall, dass du nicht mehr kommst. Und schreib ihnen in den Brief hinein, warum du denn das machst. Weil sie werden in dem Alter nie verstehen können, solltest du wirklich dort, ja, verunglücken, dass der Papa dieses Risiko eingegangen ist und jetzt nicht mehr da ist. Damit die zwei Mädels später irgendwann einmal im Leben die Chance haben, zu versuchen zu verstehen, schriftlich vom Papa geschrieben, ja, er wollte es unbedingt und ich kann damit meinen Frieden schließen.
Ja.
Und das ist gleichzeitig für dich auch der Elchtest, wenn dir es gelingt, diesen Brief zu schreiben und du sagst immer noch, ja, dann passt es. Und den Brief habe ich dann geschrieben in einer Zugfahrt von Wien nach Osttirol.
Wie war das für dich? Das muss doch
Es
irgendwie, das war ein
war
komisches Gefühl, wie es
war
sein.
extrem berührend,
Ja.
ja. Also ich habe mich da hingesetzt ins Tuk-Restaurant, habe mir zur Sicherheit eine Sonnenbrille aufgesetzt, weil ich wusste, das wird jetzt emotional, und habe dann so in mein Notizbuch habe ich mit einem Kuli einfach so Seite für Seite diesen Brief geschrieben. Und der Brief ist mir wirklich aus den Fingern hinaus geronnen. Ja, es war, ich habe nicht lange überlegen müssen, was ich da reinschreibe. Ob es so grundsätzliche Themen auch und was ich so vielleicht den Mädels als Botschaft hinterlassen will. Genau, nur ein Satz zur Psychologin kurz zurück. Das Dritte, was sie noch gesagt hat, überleg dir, welches Vorbild du deinen Kindern bist. Wenn du sagst, ich bleibe jetzt zu Hause und verzichte auf meinen Traum, nur damit ich weiterhin da sein kann für euch, dann wird vielleicht irgendwo bei denen schon die Botschaft bleiben, der Papa hat wegen uns auf seine Träume verzichtet. Auch wenn ich es nicht sage, das will ich natürlich nicht sagen. Und welches Vorbild möchtest du sein? Willst du es ihnen zeigen, dass man seine Träume verfolgt oder eben nicht? Ja? Und das habe ich dann einen Brief hineingeschrieben und gesagt, ja, glaubt an eure Träume, verfolgt eure Träume und deswegen tue ich es auch. Ja. Und ich habe den geschriebenen Brief und gegenüber von mir im Zug sind zwei ältere Herrschaften gesessen und die haben mir noch eine Zeit gefragt, geht es ihnen gut?
Ach, wirklich?
Und ich habe gesagt, ja, alles bestens, danke. Und habe dann erst gemerkt, wie mir so die Tränen unter der Sonnenbrille so rausfließen, weil halt, ja, das mir sehr berührt hat. Ja, und das war dann für mich so sozusagen der Elch, das zu sagen, okay, mein Partner hat gesagt, probier's, versuch halt möglichst wenig Risiko einzugehen. Und mit meinen Kindern habe ich es immer wieder besprochen, die haben es ein bisschen kapiert und dann wieder nicht ganz. Und habe dann, das war 2023, irgendwann im Mai gesagt, glaube ich, ja, ich möchte es probieren.
Sehr spannend. Und dann, wie es losgegangen ist. Ich meine, ich kann mir das, es gibt, das heißt ja immer so dieses Basislager. Also ich kann man nicht, und dann ist man auf dem und dann handelt man sich dann zu einem nächsten Lager hoch, immer weiter rauf. Und ist es wirklich so, dass da die, wie es kolportiert wird, die Kolonnen raufwälzen? Ist es wirklich tatsächlich so?
Es ist zum Teil so, ja, die Bilder gibt's, wo Menschen in der Kolonne stehen, oben am Gipfelgrat, oder im Basislager. Basislager ist eine riesige Zeltstadt, also
Welcher Höhe
das
Basis?
Basislager, das nepalesische Basislager, also auf der Südseite vom Berg, liegt auf 5.350 54.
Ich meine, das ist ja schon ein Wahnsinn.
Das ist schon sehr hoch und
da muss man ja auch einmal erst hinkommen.
Genau, genau. Ja, und dort ist der Luftdruck oder der Sauerstoffpartialdruck ist auf 5000 Metern ungefähr die Hälfte von dem wie auf Meeresniveau. Also eigentlich hat man schon auf dieser Höhe als Mensch nichts zu suchen. Ja, die Höhe kann man sich noch halbwegs akklimatisieren, also indem man sich so langsam herantastet. Und dort verbringt man die meiste Zeit in diesem Basislager, schaut, dass man gesund bleibt. Und
wie lange?
Wir waren 2 Wochen im Basislager.
Bevor
wir Richtung Gipfel aufgebrochen sind, ja. Also ich muss ein bisschen ausholen. Ich war insgesamt 7 Wochen dort, weil wir zuerst noch in Nepal Trekking waren, im Langdangtal, und dort schon so 5000er und 6000er bestiegen haben.
So zum Aufwärmen.
Zum Aufwärmen und zum Akklimatisieren, also Körper so. Und waren da schon relativ gut vorakklimatisiert und sind dann erst ins Basislager. Und dort wartet man einfach, bis der Wetterbericht eine mehrtägige Schönwetterperiode hergibt. Oder zumindest der Wind so gering ist, dass man sich Richtung Gipfel wagen kann.
Und hat man da sein eigenes Zelt oder sind da, ja, okay, das heißt, muss man alles mitbringen oder wie, also ich frage jetzt so blöd, weil ich habe wirklich keine Vorstellung, wie das ist.
Es gibt von bis, also ich habe wirklich
Glamping, Luxuszelte oder so.
Ja.
Wirklich.
Also ist ein bisschen übertrieben, so gut soll geht, aber ich habe schon möglichst viel Komfort mir geleistet, indem ich einfach einen Expeditionsanbieter ausgesucht habe. Das war Österreicher, der Lukas Furtenbach, der auf 2 Dinge schaut, auf die Sicherheit extrem schaut, das war mir wichtig, und auf den Komfort, dass man sich halt es doch so schön wie möglich macht. Und Komfort heißt, man hat halt ein Einzelzelt, man schläft im Basislager nicht am Boden, sondern auf so einem Notbett, das aufgestellt ist.
Ah, okay.
Man hat Platz genug, man kann drinnen stehen. Und man hat so Gemeinschaftszelte, so Essenszelte, wo wir wirklich ja großartig bekocht worden sind, so von einer südamerikanischen Köchin, die mit dem Sherpa-Team toll, also internationale Küche uns serviert hat. Dort hat sogar eine große, eine Siebträgermaschine gegeben, eine Kaffeemaschine. Und dann ein Sherpa, der Rinchi war der Barista. Und dort können wir Cappuccino oder was auch immer da bestellen. Also dort ist es uns wirklich gut gegangen, so gut es auf der Höhe gehen kann. Ja. Und weiter oben dann, also oberhalb des Basislagers gibt es dann 4 Höhenlager, so alle 500-600 Meter, die man so etappenweise erklimmt.
Und das ist dann immer, geht man da von einem Tag zum anderen? Also jeden Tag muss man dann quasi ein Basis, oder sollte man, weiß ich nicht, ein Basislager erreichen?
Richtung Gipfel sollte man möglichst zügig sein. Das heißt, jeden Tag ein Etappenziel erreichen. Es sei denn, das Wetter wird schlechter oder die Vorhersage ändert sich, dann kann es auch passieren, dass man wieder absteigt ins Basislager und dort abwartet, bis wieder das Wetter sich bessert. Ja. Wir hatten Wetterglück und wir haben uns auch vorgenommen, etwas zu tun, was die anderen eigentlich nicht so tun. Wir wollten direkt vom Basislager Schritt für Schritt bis zum Gipfel gehen. Andere Expeditionen kommen früher ins Basislager und akklimatisieren sich erst dort. Das heißt, die machen dort kleinere Touren, steigen mal bis ins Lager 1, das ist auf 6000 Meter, und steigen dann wieder ins Basler. Nächsten Tag oder 2 Tage später steigen sie rauf ins Lager 2 auf 6500 Meter, steigen wieder ab oder schlafen noch eine Nacht dazwischen im Lager 1.
Ja, das ist ja sehr unkompliziert. Also ich meine, irgendwie sehr aufwendig, ja.
Es ist aufwendig, aber es ist notwendig, weil der Körper eben sukzessive sich dran gewöhnt. Und das haben wir alle schon vorab getan, indem wir eben Trekking waren. Und wir haben noch was gemacht, was inzwischen auch schon gang und gäbe ist. Ich habe mich, bevor ich überhaupt aufgebrochen bin Richtung Nepal, 6 Wochen lang jede Nacht in einem Hypoxiezelt geschlafen. Das ist also so ein Zelt, das man sich über den Kopf stellt im Bett.
Echt jetzt?
In echt jetzt, ja.
Okay.
Und es gibt dann so einen Generator dazu, so ein Gerät, über das Luft eingeblasen wird in das Zelt.
Ist es nicht urlaut?
Extrem laut, ja. Deswegen soll man schauen, dass der Generator nicht in dem Zimmer steht, wo du bist, also längerer Schlauch ist dort. Und dieser Luft, die da eingeblasen wird, wird Sauerstoff künstlich entzogen. Und man kann auf den Generator dann verschiedene Höhen simulieren, bis 6500 Meter haben wir es gemacht in der Vorbereitung. Damit ich schon von zu Hause mit möglichst vielen roten Blutkörperchen anreisen.
Ah ja, das ist ja interessant. Schau, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, ich finde das super spannend.
Es ist reichlich schräg und es ist...
Wie viel hast du gesagt? 6 Wochen?
6 Wochen, ja. Das waren, ich glaube, insgesamt so 40 Nächte oder darin verbracht. Man protokolliert dann auch immer jeden Tag, kriegt er so ein Pulsoxygerät, also misst seine Sauerstoffsättigung und seinen Puls vor dem Schlafengehen und am nächsten Tag und schickt dann diese Werte immer zum Expeditionsanbieter, dass der ein bisschen schauen kann, ja, wie geht's denn dir eigentlich
auf? Aber das finde ich cool, weil das ist ja wirklich gute Vorbereitung.
Absolut, ja. Ja.
Und wie merkt man dann im Alltag auch irgendeinen Unterschied dann nach diesen 6 Wochen?
Ich habe es nicht wirklich gemerkt, beziehungsweise ich war zu der Zeit schon sehr fit, also ich habe mich intensiv vorbereitet. Normalerweise merkt man es, wenn man dann wieder von der Höhe runterkommt, dass man wirklich Energie hat. Deswegen gibt es ja auch diese Höhentrainings bei, keine Ahnung, Langsportlern. Ich habe es jetzt in dem Fall nicht gemerkt, weil ich sowieso im Saft war und gut drauf war. Das Blöde bei diesem Zelt ist, dass es nicht sehr Familien- und Beziehungsfreunde.
Ich stelle mir dich gerade vor, so die, deine Freundin daneben und du mit diesem Ding über dem Kopf.
Dann haben wir getrennte Schlafräume aufgesucht. Das war nicht zumutbar, weil es so laut war. Das heißt, die Kinder und ich haben Platz getauscht und die Kinder haben dann bei der Rani im Bett geschlafen und die hat dann im Kinderzimmer in diesem Hypoxiezelt 6 Wochen lang meine Nächte.
Hast du da ein Foto davon?
Habe ich ja.
Bitte kannst, ich würde das echt gerne mal sehen.
Ja, ist ein bisschen krank.
Wie das ausschaut, ist ja sehr schräg.
Ja, die Kinder haben sich da immer Spaß gemacht, sind dann in der Früh ins Zimmer rein und haben reingeschrien, Papa runter vom Berg und haben den Generator ausgeschalten und dann war es wieder gut. Und das Gute daran war wirklich, in den höheren Lagen, die da simuliert waren, so bei 5000, 6000 Metern, da ist mir wirklich Atemnot, also halt die Zustände, die man dort kriegen würde, habe ich auch gehabt. Und du machst einfach die Zeltplane auf und bist wieder auf Möglinger Seehöhe, ja.
Aber der Körper gewöhnt sich ja dann dran, nach einigen.
Es wird besser, ja, genau. Man steigt sukzessive von 2000 Meter fangst an, bis die letzten Nächte sind dann immer auf 6000, 6500.
Und du, aber der Mount Everest hat ja 8000, wie viel?
848,
ja. Und ihr seid ohne Sauerstoff?
Nein. Wir sind ab dem Lager 2, also schon ab 6500 Meter, also bis dahin sind wir noch ohne Sauerstoff. Und dort haben wir dann künstlichen Sauerstoff mitgenommen, mittels Sauerstoffmaske. Ja.
Weil das sonst, das machen ja, glaube ich, wenige, oder gibt's?
Ich glaube, ich glaube, 1% oder 0,5% aller Gipfelsiege am Everest waren Leute ohne künstlichen Sauerstoff. Und es ist eigentlich ein riesiges Risiko. Es ist nicht nur das Risiko, hirnkrank zu werden, also ein Lungenödem zu kriegen oder ein Hirnödem zu kriegen. Was der Sauerstoff nämlich auch macht, erwärmt dich. Ja, also die Durchblutung wird gefördert und wenn du Sauerstoffmangel hast,
fühlt
sich die Kälte nochmal kälter an und viele holen sich dann Erfrierungen. Und bei uns war es dann leider wirklich so, dass man dann im Abstieg ist ein Bergsteiger verstorben, der unbedingt ohne Sauerstoff rauf.
Von eurer Gruppe?
Nicht von unserer Gruppe, von einer anderen Gruppe. Wir haben den halt da gesehen, wie wir vom Gipfel abgestiegen sind. So ein kenianischer Bergsteiger, der hat das vorher schon auf Social Media angekündigt, er will der erste Afrikaner sein, der ohne Sauerstoff auf den Mount Everest steigt. Und er hat dann dazu geschrieben, I know that it can go wrong and I don't just expect any help. Also er hat gesagt, da oben kann man niemand helfen. Und das war dann leider auch so. Ja. Also er war schon so, der hat schon derailliert, also es hat sich nicht mehr bewegen können. Und das war für mich so, in der ganzen Schönheit dieser Expedition wurde schon so der Tiefpunkt. Die Bilder habe ich heute noch im Kopf, die mir aber gleichzeitig gezeigt haben, ja, wie dankbar ich sein kann, wieder da zu sein oder wie schmal halt der Grat.
Wieder schmal. Weil das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen, weil es heißt ja, da liegen ja ganz schön viele Menschen herum, unter Anführungsstrichen, die verunglückt sind auf dem Berg. Mhm. Geht man da vorbei? Ich habe irgendwie so diesen Leichenpflaster in ihren Weg, irgendwie so ein bisschen.
Also ist es nicht mehr so schlimm, wie es medial gern geschildert wird, weil ich arbeite selber in einem Medium, aber gerade bei, sagen wir mal, weniger seriösen oder ausgewogenen Medien schon immer natürlich die Schlagzeile im Vordergrund ist und das sind halt immer die Horrorschlagzeilen von dem Berg. Also Tote, Staus, Umweltverschmutzung und dann kommt der Reinhold Messner dazu und sagt, ihr Touristen habt da oben nichts zu versuchen. Entweder man geht ohne Sauerstoff rauf oder gar nicht. Das ist ein bisschen eine extreme Meinung. Und ich wollte mir selber ein Bild machen, ob dem wirklich so ist. Und das war teilweise halb so schlimm, wie es geschildert ist, aber teilweise war es halt so. Und die Leichen ist auch deutlich besser geworden. Es sind insgesamt 300 Menschen verstorben bisher am Mount Everest in den gut 70 Jahren seiner
Das ist
Besteigung.
schon ganz schön viel.
Und früher war es wirklich so, dass man sie dort oben hat liegen lassen. Und inzwischen hat aber Nepal sozusagen die Devise ausgegeben, ja, wenn es irgendwie möglich ist, müssen die Leichen geborgen werden. Es ist nach wie vor aber noch immer so, dass die Familien oder Angehörigen das bezahlen müssen und es ist nicht sehr trivial, da einem Menschen, der 80 Kilo hat, ja. Noch dazu, wenn die dann oben länger liegen oder über eine Saison drüber liegen, dann saugen die sich mit Flüssigkeit an oder mit Eis und werden dann 120, 130 Kilo schwer. Und gerade im obersten Bereich, das sind halt ja, Felsgrate, kann man die schwer runtertransportieren.
Ja, das ist schon, das ist, also sowas zu erleben, ebenso wie du sagst, dann beim Abstieg, das muss schon, also es kann, also irgendwie unvorstellbar einfach für.
Ja, ich habe lange ein bisschen damit gekiefelt und was mich ein bisschen beruhigt hat, ist dann im Abstieg, also ich war bei den letzten dabei, die vom Gipfel gegangen sind, und bei mir sind die zwei Bergführer von uns noch mit gewesen, die anderen waren schon voraus. Und dann, ja, es war, ich glaube, 50 Meter unterhalb vom Gipfel, so hinter einer Kuppe liegt der da, und ich habe in dem Moment gewusst, wie ich den sehe, was los ist. Ja, ich habe mich vorher intensiv beschäftigt damit. Und dann haben wir noch versucht, Sauerstoff zu geben. Also die zwei Guides haben noch von uns eine Sauerstoffflasche ihm gegeben. Aber er hat sich geweigert, die Maske aufzusetzen. Also Sherpa war noch dabei. Und ja, die Guides haben dann gesagt, geh du weiter, wir kümmern uns drum, und haben halt versucht, noch zu helfen. Aber sie haben gewusst, was los ist. Man kann hier nicht mehr viel tun. Und der Rupert Hauer, das war einer der Guides, der hilft, wenn es zum Helfen geht, hat auch die Erfahrung, und in dem Fall hat er gesagt, ja, das geht nicht. Und er hat noch was Gescheites gesagt, finde ich, er hat gesagt, bei jeder Form von Hilfe geht es immer auch um die Frage, wie schaut es mit der Eigengefährdung aus? Und das, was Medien immer dann so locker schreiben, ja, man trampelte drüber und hat ihm nicht geholfen, ist dann in der Praxis halt dann einmal eine andere Frage. Gefährde ich mich selber, gefährde ich die gesamte Expedition, weil wenn wir da länger oben sind, der Sauerstoff geht uns aus, sind wir selber in der Situation. Und es ging jetzt beinhart, aber das muss man auch nüchtern sehen. Und was mich beruhigt hat, ist eben diese Sichtweise vom Rupert, der gesagt hat, da war nichts mehr zu tun.
Wie waren so die letzten Meter dann und dann dieses Gefühl oben?
Ja, es ist jetzt ein gutes Jahr her und ich kann's noch immer nicht in Worte fassen. Ich habe es zigmal versucht. Also die letzten Meter waren so, dass der Berg ja wirklich dramaturgisch super gebaut ist, sage ich jetzt einmal. Also wenn ich jetzt als Filmemacher oder Autor denke, man klettert da zuerst eine steile Flanke hinauf bis zu diesem Balkon auf 8400 Meter. Das ist also ein Schneewächter, ein Schneegrat. Dann steigt man so über Felsen immer bis zum Südgipfel. Dann muss man ein bisschen runtersteigen und dann muss man über diesen Hillary Step rauf. Das ist also ein schmaler Grat, breit genug zum Steigen. Links geht's 3000 Meter runter auf den Khumbu-Gletscher, rechts geht's 4000 Meter runter nach Tibet. Also man ist schon sehr ausgesetzt, aber man sieht den Gipfel noch nicht. Und man sieht vorher noch diesen berühmten Hillary Step, das ist so eine 12 Meter, 13 Meter hohe Felsstufe. Steige über den drüber und dann ist immer noch so ein Hügel. Und erst wenn man über die Kuppe drüber ist, dann sieht man so die Gebetsfahnen, Berner Bergsteiger. Und die letzten Meter zum Gipfel waren für mich einfach unwirklich. Also ich würde sagen, es war außerirdisch. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht mehr auf diesem Planeten. Ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe außerhalb von mir, ich schaue mir jetzt selber zu. Ja, und wir haben eine Traumrundsicht gehabt, du, alles ist unter dir, die 6.000, 7.000er, die anderen 8.000er hinter der Makalu oder der Lhotse, da runter geht's noch Tibet, sag ich's nach Nepal runter. Also, ich würde sagen, unbeschreiblich. Und gleichzeitig war es ein bisschen eine Überforderung. Ich war die ganze Zeit so angespannt an diesem Gipfeltag. Ich habe mich zwar gut gefühlt körperlich, aber die ganze Zeit war so Adrenalin drin. Und das Blödeste, was mir noch passiert ist, das kann dir als Fotografin hoffentlich nicht passieren. Mir ist tatsächlich kurz vorm Gipfel der Akku von meinem Handy ausgegangen. Das heißt, das Gipfelfoto haben dann Gott sei Dank die anderen geschossen. Und ich habe für den Fall eh vorgesorgt und meine eigene Digitalkamera noch mitgenommen. Habe mir aber eingebildet, dass ich die im Zelt vergessen habe. Und habe wirklich während dem ganzen Aufstieg damit gehadert. Habe gesagt, du gehst auf den höchsten Berg der Welt und lass deine Kamera im Zelt. Und das Schlimme war, dann komme ich wieder runter ins Zelt.
Und sie war eben bei dir.
Sie war um meinen Hals herumgebunden. Ja. Alles egal, es waren eh genug Leute da auf dem Kopf, aber ich war so daneben, neben der Spur, war so konzentriert auf dieses Steigen und habe versucht, das alles aufzusaugen und da irgendwie festzuhalten. Ich gewusst, ich bin einmal in meinem Leben dort und habe es dann am Gipfel dann dementsprechend ausgekostet. War dann eine gute Stunde oben, haben jede Menge Fotos geschossen. Und ja, der Moment, der wird mich nie mehr verlassen.
Das glaube ich. Also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich da zuhöre, weil das ist ja was wirklich Besonderes. Und vor allem, wenn man so lange, also du hast es ja dann schon im Hinterkopf gehabt, dass du das irgendwann einmal vielleicht machen wirst. Und wenn du sagst, das war jetzt fast ein Projekt von 20 Jahren und das ist zu Ende. Ich weiß nicht warum, mir fällt jetzt gerade der Falco ein, als er damals seinen Nummer 1-Hit hatte mit Rock Me Amadeus und er dann sagt, er war dann gar nicht, hat sich gar nicht gefreut und hat gesagt, das werde ich nie wieder schaffen, sowas. Wie ist das Gefühl jetzt bei dir, wo das vorbei ist?
Ich finde, das ist eine super, super Analogie. Der Falco-Moment, der verfolgt mich jetzt, seit ich wieder da bin. Das hätte ich vorher mir nicht zu erträumen gewagt. Jetzt habe ich mir selber meinen Traum genommen, indem ich mir ihn erfüllt habe. Und seit ich wieder da bin, sage ich in aller Ehrlichkeit, fremdle ein bisschen mit der Realität. Ja, man kommt wieder zurück zu seinem Job, auch so schön der Job auch ist, aber man kommt da mit einem anderen Background dann hin. Ich weiß noch, am ersten Tag am Königlberg, wie ich zurückgekommen bin, die erste Aktion war, dass der Computer mir aufgefordert hat, ein neues Passwort reinzugeben. Und ich habe mir gerade gedacht, was willst du von mir? Also das war so schräg, das war so außerhalb von dem. 7 Tage vorher war am höchsten Punkt der Welt und dann sagen wir so ein Gerät, bitte ein neues Passwort eingeben. Und es ist schon inzwischen besser, jetzt kann ich es mir einordnen, aber ich bin schon wieder auf der Suche nach dem nächsten Ziel. Und das habe ich schon gemerkt, drüben habe ich viele Leute kennengelernt. Wenn man da oben mal war, wenn man mal gekostet hat von diesem Gefühl, von dem Wissen, auch von der Ehre, das muss man ganz ehrlich sagen, natürlich erzählt man gern davon und kann man sich damit auch ein bisschen brüsten, wird man schon ein bisschen süchtig danach. Und so ein Ziel hoffe ich, dass ich bald wieder mal ergeben.
Und muss es ein Ziel sein, das jetzt mit Bergsteigen verbunden ist oder könnte das auch irgendetwas anderes sein?
Das ist die gute Frage, die ich mir jetzt schon längere Zeit stelle. Und ich glaube sogar, dass es eher nichts mit Bergsteigen zu tun hat, so vom Gefühl her, weil zumindest von der Höhe her wäre es höchst erreicht. Es gibt viele interessantere Berge, anspruchsvollere Berge. Also der Everest ist jetzt rein technisch gesehen für einen Alpinisten keine Herausforderung. Also könnte durchaus sein, dass es ein anderes Ziel ist. Aber es ist irgendwo in mir drinnen. Sag so mein Bauchgefühl und es wird sich seinen Weg bahnen, wenn es da ist.
Aber glaubst du, dass der Mensch einfach Ziele braucht?
Boah.
In seinem Leben?
Ich bin mir sicher, dass er es braucht.
Oder glaubst du, ich meine, Leben kann man ja mit vielen, aber glaubst du, dass es das Leben irgendwie, weiß ich nicht, dass man da einen anderen Drive hat dann in seinem Leben, wenn man ein Ziel hat, als wenn man einfach nur so, okay, man hat halt seinen Job, da geht man hin und das macht man halt.
Ich bin absolut überzeugt davon und wenn ich es so zurückdenke an die Vorbereitungszeit, ich meine, der Berg war immer da und es ist alles viel leichter gefallen, weil ich gewusst habe, wofür es tut. Dieses Warum war klar, wenn ich mich am Abend auf den Weg gemacht habe, so zu einer 24-Stunden-Wanderung durch die Nacht durch, dann habe ich gewusst, ich weiß, wofür es tut. Und deswegen glaube ich schon, dass dass Ziele oder Träume extreme starke Magnetkraft haben und einen guten Drive geben. Ich glaube aber, dass es noch eine Ebene drüber gibt, über den Zielen. Und das ist, glaube ich, schon die Frage der Identität. Wer bin ich denn eigentlich? Oder was ist denn in mir drinnen? Was ist so der Sinn?
Also der Sinn, oder dieses Warum, oder?
Das Warum, ja. Das Warum auch und ja. Warum?
Warum bin ich hier?
Aber warum steige ich auf den Mount Everest drauf? Was steckt noch dahinter? Also dieses Warum, dieser Purpose, wie man so schön sagt. Ja. Und schlussendlich, ich glaube, dass dann der Reinhold Messner hat das mal gesagt, du bezwingst eh keinen Berg, du bezwingst den Berg in dir. Also der Berg ist in dir, das ist nur eine Metapher für irgendetwas, was du in dir erklimmen willst, überwinden willst, erreichen willst. Ja. Also das eine sind Ziele und das, also Bucketlists, wie es man schon sagt, ja, einmal Bungee jumpen oder einmal, keine Ahnung, Las Vegas heiraten. Aber ich glaube, die wirklich lohnenden Ziele sind schon die, die nur irgendwas eine Antwort geben auf die Frage nach deinem Sinn und was dich ausmacht.
Ah klar, das ist spannend, weil das habe ich zum Beispiel, das habe ich gar nicht, die Frage jetzt, warum bin ich da?
Okay.
Sondern ich denke mal, ja, ich bin halt. Ja. Also ich stelle mir nicht die Frage, wer ich bin, sondern eher, was könnte ich tun oder was für einen, also weißt du, was für einen Nutzen kann ich bringen? Das ist meine Frage.
Verstehe.
Bei mir ist es nicht so, wer bin ich? Mhm. Wenn man denkt, ich bin ich.
Ja. Ja.
Das, aber was kann ich bewirken oder was kann ich, ja, welchen Nutzen kann ich bringen jetzt mit meinem Dasein auf dieser Welt? Das ist das, was mich, das ist die Frage, die mich bewegt.
Das finde ich, glaube ich, fast schon einen reiferen Zugang. Also die Buddhisten sagen ja, es geht mehr ums Sein. Ja, und du hast was Schönes gesagt, das mich jetzt irgendwie berührt hat, du gesagt hast, was kann ich bewirken? Ja, und bewirken, glaube ich, schon auch für andere bewirken.
Natürlich, ja, natürlich. Es geht immer um, was trage ich bei? Ja.
Und nicht nur meine Ego-Ziele zu verfolgen. Und ich glaube, da trennt sich dann das Ziel, das halt Spaß macht, das irgendein Trophäe ist und Ziele, die noch mehr machen.
Ja, vielleicht ist das so, dass das persönliche Ziel vielleicht ein Ego-Ziel ist, aber das glaube ich auch nicht unbedingt. Nein, ich glaube nicht, dass das ein Ego-Ziel ist. Mhm. Weil man verbindet ja mit diesem Ziel, es ist ja ein Gefühl, oder man hat ja jetzt nicht, man will ja, also ich glaube schon, dass man dann nicht einem Fakt hinterher jagt, sondern halt diesem Gefühl, das dann damit verbunden ist.
Definitiv, ja.
Weil du stehst ja nicht am Berg und sagst, so, jetzt habe ich alle, danke, abgehakt, wunderbar, sondern es ist ja eben, wie du sagst, dass du es immer noch nicht fassen kannst. Das ist ja dieses Gefühl, was auch immer es eben sein mag, dass man dann oben hat. Und, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ich höre dazu.
Weil du hast dann noch was so gesagt, wie wir vor ein paar Wochen gesprochen haben bei dem Ö1 Kulturpicknick, dass du dir gedacht hast, nachdem du diese Weite und diese Unendlichkeit quasi gefühlt hast, dass du geglaubt hast, dass es dir leichter fallen würde, so, weiß ich nicht, Nichtigkeiten des Alltags irgendwie so eben als nichtig zu betrachten. Und du hast gesagt, nein, es ist eher das Gegenteil.
Ja, zum Teil. Ich meine, das ist schon sehr persönlich, aber können wir gern offen drüber reden. Die Sherpa sind ja dem buddhistischen Glauben sehr nahe und wir waren in Nepal und in diesen Tempeln und man fühlt da schon was, dieses, sage ich mal, Spirituelle. Meine Annahme war wirklich die, wenn du am höchsten Berg der Welt warst, was soll da denn noch passieren? Ja, dann hast du ja Superkraft irgendwo, dann wirst du nicht über so einen Computer aufregen, der dein Passwort will oder sowas. Ja. Das war meine Annahme. Und in Wirklichkeit ist es zum Teil so, nicht immer, dass ich mich dabei erwische, wie ich mich so über Kleinigkeiten aufreg und immer denke, na, das sehe ich ganz anders. Und wenn man dann fragt, worum geht's denn eigentlich, dann sind wir irgendeine Kleinigkeit, Beruf oder privat, irgendwas, man hat einen Streit immer zu Hause oder einen Konflikt in der Firma. Und ich merke aber, dass ich da nicht so locker drüber gehen kann und sage, das ist mir wurscht. Und zuerst habe ich geglaubt, das ist eigentlich ein Rückschritt. Ja. Mittlerweile glaube ich aber, dass man am Mount Everest diese Endlichkeit bewusst geworden ist. Wie schnell es vorbei sein kann, das habe ich live gesehen, wie kurz das Leben ist, wie klein die Welt ist von oben aus betrachtet. Und ich mir deswegen vielleicht manchmal auch sage, nein, ich weigere mich jetzt da einfach, das als wurscht anzusehen oder das einfach so zu fressen und zu akzeptieren. Ich sage nicht mal gleich ja, weil man sagt eh so oft ja im Leben, manchmal zu Sachen, wo man eigentlich nein meint, sondern ich sag bewusster ja zu den wirklichen Dingen, die ich bin, die mich weiterbringen. Und sag dann bei anderen Themen, wenn es Kleinigkeiten sein, schon Klartext meine Meinung. Dass ich jetzt anderer Meinung.
Das finde ich aber jetzt spannend, weil das ist doch genau das eben, wo du gesagt hast, dass sich dann diese größere Frage öffnet, wer bin ich? Aber eben dadurch, dass du das jetzt machst, weißt du ja mehr, wer du bist, weil du weißt jetzt, nein, damit, das lasse ich jetzt nicht mehr mit mir machen, das sage ich jetzt nicht mehr ja. Also bist du dir ja eigentlich näher gekommen.
Vielleicht, ja, vielleicht.
Weil du jetzt mehr weißt, wer du bist, darum kannst du jetzt sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mehr, zudem sage ich jetzt nicht, ja, hätte ich früher gemacht, aber jetzt nicht mehr.
Ja, das klingt nachvollziehbar. Ich bin definitiv ein bisschen, soll ich sagen, widerborstiger geworden.
Na, mehr du einfach, oder?
Ja,
du stehst wahrscheinlich, du stehst mehr zu dir einfach, weil du vielleicht mehr weißt jetzt, wer du bist, durch diese Erfahrung. Also das war jetzt bei mir so da, wie ich dir jetzt zugehört habe.
Ja, das kann ich nehmen.
Sehr gut.
Klingt gut, ich lerne.
Lieber Michael, hast du noch zum Abschluss, gibt's irgendein Abschlusswort, irgendwas, was du noch loswerden möchtest, irgendein Gedanke?
Es sind zwei Gedanken. Zum einen bin ich dir sehr dankbar für das Gespräch, weil in jedem Gespräch lernt man über sich selber was und gerade in so einem sehr feinen, tiefgehenden Gespräch mit dir. Nicht nur jetzt vor Mikrofon, sondern hinter dem Mikrofon. Zum anderen gibt es natürlich diese ganzen Motivationstrainer-Slogans, die manchmal so banal klingen, aber ich würde trotzdem gern ansagen, zu dem ich stehe und seit ich das gemacht habe, verwirklich deine Träume.
Ja, das ist ein super Abschlusswort. Wirklich. Das ist ein kurzer Ausspruch, aber er sagt eigentlich alles. Ja. Lieber Michi, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich habe noch was für dich zum Abschluss. Es ist eine symbolische Geste, ja, weil wir da in der Wohnung meines Papas sind und mein Papa hat einen Weinhandel und ich habe mich die Wohnung ausgeräumt, habe noch gefunden, T-Shirts von seine Firma war Terroirs exklusiv und ich habe noch, ich habe ein Leiberl und das möchte ich dir einfach symbolisch geben, weil wir jetzt da sind und überhaupt und sowieso.
Ich werde es mal auf den Berg mitnehmen, Martina. Und dann Wein trinken.
Ja, genau, bitte, wenn du Wein trinkst, ja.
Vielen Dank. Danke vielmals für die Einladung.
Danke, Michael, dass du da warst. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.